unter der Überschrift Die große Veränderung im Leben des Christen und wir setzen unsere Reihe über den Römerbrief endlich fort. Beginnen möchte ich mit einem Zitat, dessen Urheber Sie vielleicht erraten können. Tief verwurzelte kulturelle Codes, also moralische Prinzipien, religiöse Überzeugungen und strukturelle Phobien, damit ist etwa gemeint kritische Bewertung von Homosexualität, haben sich zu ändern. Die Regierungen müssen ihre Möglichkeiten zum Zwang nutzen, um die religiösen Dogmen neu zu definieren. Zitat Ende. Liebe Gemeinde, diese Worte stammen nicht von einem Tyrannen des ersten Jahrhunderts, sondern sie wurden so geäußert von einer Frau, die sich anschickt, Präsidentin jenes Landes zu werden, das sich immer noch als besonderer Freund Deutschlands darstellt. Diese Worte stammen von Hillary Clinton. Das ist die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und sie möchte die nächste Kandidatin der Demokraten werden und für diese dann ins Weiße Haus einziehen. Die Regierungen, sagt Hillary Clinton, müssen ihre Möglichkeiten zum Zwang nutzen, um die religiösen Dogmen neu zu definieren. Auf einer Konferenz über Feminismus versprach sie im Fall ihrer Wahl, sich dafür einzusetzen, dass Abtreibung ein anerkanntes Frauenrecht werde. Es könne, so Clinton, nicht länger hingenommen werden, dass unter Berufung auf Religions- und Gewissensfreiheit zum Beispiel Frauen oder auch Homosexuelle diskriminiert würden. Hier fordert eine Präsidentschaftskandidatin also unverhohlen, dass der Staat sein Gewaltmonopol einsetzen soll, um unerwünschte religiöse Überzeugungen zu ändern bzw. zum Schweigen zu bringen. Liebe Gemeinde, dieses Beispiel erinnert uns daran, Nachfolge Jesu Christi ist kein Spaziergang. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, sagt schon die Bibel, und er wird zu allen Zeiten angegriffen. Und wir haben das letzten Sonntag bzw. am letzten Wochenende bei den Bibeltagen gesehen, wie etwa der Herr Jesus in der Aussendungsrede an die ersten Jünger in Matthäus 10 ihnen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt hat. Und er hat immer wieder deutlich gemacht, Leute, es wird massiven Widerstand geben, wenn ihr meinen Worten treu bleibt. Und er hat immer wieder deutlich gemacht, das gilt nicht nur für die Männer der ersten Stunde, sondern das gilt für alle Christen. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, ist kein Zuckerschlecken. Ja, Nachfolge Jesu ist das spannendste Leben, das man sich irgendwie auch nur vorstellen kann. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber wir müssen uns auf harten Gegenwind einstellen. Aber zugleich gilt, Nachfolge Jesu ist auch keine Überforderung. Und der Beweis liegt darin, dass der Herr Jesus nicht nur die vermeintlich Starken berufen hat, sondern alle. Er hat alle gerufen. Alle. Man muss keine besonderen menschlichen Fähigkeiten mitzubringen, um Christ werden zu können, um in Jesu Mannschaft aufgenommen zu werden. Im Gegenteil, der Herr hat gesagt, selig sind die geistlich Armen, also selig sind die, die sich ihrer Bedürftigkeit voll bewusst sind. Und auch der Kreis der Jünger, das haben wir auch bei den Bibeltagen gesehen, war nach menschlichem Ermessen nicht gerade eine Elitetruppe, nach menschlichem Ermessen. Das ist also eine eigentümliche Spannung. Auf der einen Seite ist da die anspruchsvolle Aufgabe und auf der anderen Seite sagt der Herr Jesus, jeder soll kommen. Und jeder ist eingeladen und aufgefordert, mit zu dienen und mit dem Herrn nachzufolgen. Kommt her zu mir alle und nehmt auf euch mein Joch, sagt der Herr, stellt euch unter meine Führung und lernt von mir. Warum kann Jesus das machen? Warum kann Jesus das riskieren, alle zu rufen in seinen Dienst? Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe. Antwort: Weil er diejenigen, die zu ihm kommen, mit allem ausstattet, was sie für ein Leben in seiner Nachfolge brauchen. Also wenn sie zu Jesus kommen, dann wird er ihnen alles geben, was sie brauchen, um ihm ein Leben lang zu dienen. Das ist das Großartige. Und so hat schon der Kirchenvater Augustin gebetet, gib, was du forderst und dann fordere, was du willst. Gib, was du forderst, Herr, und wenn du es gibst, kannst du fordern, was du willst, denn du gibst es ja. Und darum zählen auch keine Ausreden, nein, ich will im Dienst Jesu nicht mitmachen, ich bin zu unbegabt oder ich fühle mich zu schwach oder wie auch immer. Nein, Herr, gib, was du forderst und dann fordere, was du willst. Und wir haben das ja eben in der Lesung auch nochmal gehört, dass der Herr Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Also das ist das Versprechen. Und die wichtigste Ausstattung, die der Herr Jesus seinen Leuten gibt, ist der Heilige Geist. Er hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus beruft also ganz normale Leute wie uns und stattet sie dann aus mit dem, was wir brauchen, um in seiner Nachfolge zu leben und ihm zu dienen. Und von dort aus ist es jetzt auch gar nicht schwer, wieder den Bogen zu unserer Predigtreihe über den Römerbrief zurückzuschlagen. Gestern bekam ich eine Mail von einem Glaubensbruder aus Nordfriesland, wie er schrieb, so nach dem Motto, wann geht's denn jetzt mal los, wann geht's denn jetzt mal weiter mit der Römerreihe? Und ich konnte ihm zurückschreiben, am kommenden Sonntag schon, also morgen, glaube ich. Also wir wollen wirklich da jetzt auch wieder anknüpfen. Und gerade in Römer 8, wo wir stehen geblieben waren, vor der Sommerpause, da hat Paulus diese Sonderausstattung der Christen behandelt, die Jesus seinen Leuten gibt. In Kapitel 8 beschreibt Paulus den starken Kontrast, der zwischen Christen und Nichtchristen besteht. Auch was ihr alltägliches Leben betrifft. Also nicht nur was den Ausgang ihres Lebens betrifft mit Himmel und Hölle, sondern auch was den alltäglichen Lebensvollzug betrifft. Und dann fragt Paulus, woran liegt das, dass die Christen so anders sind? Was ist eigentlich die Triebfeder der Christen? Aus welcher Kraft leben sie? Und dann gibt er eine erste Antwort in den Versen 9 bis 11. Die haben wir noch vor den Ferien miteinander studiert. Wo er klar macht, und ich habe Ihnen das auf Ihrem Zettel einfach nochmal klein abgedruckt, diese Verse, damit Sie das mit im Blick haben können, da beschreibt er diese Sonderausstattung, da beschreibt er, wir sind auf eine übernatürliche Weise als Christen persönlich mit Jesus verbunden. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und dann steht in Vers 9 dieser Satz, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt im Umkehrschluss, jeder, der sein ist, hat den Geist Christi. Das gilt für jeden Christen. Das ist nicht eine Sonderausstattung für Superchristen, sondern das gilt für jeden Christen. Der Heilige Geist ist in uns. Gott ist durch seinen Heiligen Geist die eine Form der Dreieinigkeit bei uns. Und die Triebfeder unseres Herzens ist dieser Heilige Geist, ist Gott selbst. Und was Paulus hier beschreibt, diese Gemeinschaft zwischen Gott und uns, hatten wir auch gesehen, das ist nicht eine mystische Vereinigung. Der Mensch wird nicht vergöttlicht. Die Grenzen zwischen Gott und uns verschwimmen nicht. Also so ein mystischer Einheitsbrei. Sondern es ist eine personale Einheit. Eine personale Gemeinschaft. Gott bleibt unser Gegenüber. Er ist für uns da. Wir dürfen ihn ansprechen. Das werden wir heute sehen. Eine personale Gemeinschaft. Und Paulus vergleicht deshalb unser Herz mit einem Haus, wo Gott persönlich einzieht und Wohnung nimmt. Soweit waren wir gekommen. Und wenn Gott nun einzieht und Wohnung nimmt, dann nimmt Gott natürlich nicht Wohnung als stiller Mitbewohner, sondern als Hausherr, wenn er zu uns kommt. Ist ja klar. Und als Hausherr nimmt er an unserem Lebenshaus unter anderem zwei größere Veränderungen vor, die Paulus jetzt in den Versen beschreibt, die heute Morgen unser Predigttext sind, Römer 8, 12 bis 17. Und deswegen lautet unser Thema auch die große Veränderung im Leben des Christen. Zwei Veränderungen beschreibt Paulus. Das erste ist die neue Freiheit. Das sind die Verse 12 bis 13. Und die zweite große Veränderung ist der neue Familienstand. Das sind die Verse 14 bis 17. Also erstens die neue Freiheit und wir lesen die Verse 12 bis 13. So sind wir also, ihr Brüder. Und wir wissen inzwischen, da sind die Schwestern immer mit angesprochen. Dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und dann lesen wir die anderen vier Verse auch noch. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft erfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist, also der Heilige Geist, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du dieses Wort wirklich uns aufschließt und uns erkennen lässt, welche große Veränderung im Leben derer geschehen ist, die zu dir gehören. Amen. Das erste also, die neue Freiheit. Diese Freiheit beschreibt Paulus in den ersten beiden Versen, 12 und 13. Und ganz wichtig zu sehen, das ist nicht eine moralische Forderung, sondern es ist eine Tatsache. Er beschreibt es als Tatsache. Er sagt, wir sind nicht mehr dem Fleisch verpflichtet. Und Fleisch, das meint die Fremdherrschaft der Sünde in unserem Leben. Das meint Fleisch hier. Die Fremdherrschaft der Sünde in unserem Leben, in unserem alten Leben. Bevor wir zu Jesus kamen, da war es so gewesen, da waren wir der Sünde unterworfen wie einem Tyrannen. Wir mussten ihr dienen, wir mussten der Sünde dienen. Es ging gar nicht anders. Und deswegen heißt dieses Wort, was hier verpflichtet ist in unserer Übersetzung, das kann man auch übersetzen mit Schuldner. Wir sind nicht mehr Schuldner. Was muss ein Schuldner? Ein Schuldner muss regelmäßig seine Raten abdrücken. Wenn der Lohn kommt, muss er abzahlen. Und so sagt Paulus, waren wir in unserem alten Leben Schuldner der Sünde. Wir mussten der Sünde unsere Raten abdrücken. Wir mussten ihr Tribut zollen. Wir mussten sündigen. Schuldner der Sünde. Das heißt nicht, dass ein Heide nur eine böse Tat an die nächste reihen kann. Durchaus nicht. Der kann auch manches Gute tun. Das haben wir auch schon festgestellt. Aber die Grundausrichtung seines Lebens ist Sünde. Er dient nicht der Ehre seines Schöpfers. Er dient sich selbst. Er dient seinen eigenen Vorstellungen. Er dient seinem Ego. Er folgt seinem eigenen Weg. Und dann folgt diese allgemeine Feststellung in Vers 13 am Anfang, dass Paulus sagt, so, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Ist ja klar. Und zwar, da seid ihr im Leben im Grunde genommen schon lebendig tot, weil ihr nicht zur Ehre Gottes lebt und das Ziel eures Lebens verfehlt und am Ende erliegt ihr im Gericht Gottes. Ihr geht verloren auf ewig. Warum? Weil ihr dann keine Christen seid, wenn ihr dem Fleisch dient. Und ich erinnere noch mal dran, in der Predigt zu Römer 8, Vers 5 bis 11 hatten wir gezeigt, hier in diesem Abschnitt, ist ganz wichtig, beschreibt Paulus konsequent den Gegensatz zwischen Christ und Nichtchrist. Also er meint hier immer entweder den Christen oder den Nichtchristen. Paulus meint hier in Römer 8, das ist ganz wichtig, ist richtig zu verstehen, mit Fleisch nicht die Restbestände der Sünde im Christen. So benutzt er den Begriff in Römer 6. Da sagt er auch, wir Christen haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen, also mit den Restbeständen unserer alten sündigen Natur. Aber so sagt Paulus das hier nicht, sondern hier in Römer 8 meint Paulus mit fleischlich, geistlich den Gegensatz zwischen Christ und Nichtchrist. Das hatten wir letztes Mal gezeigt. Und Vers 13 setzt diesen Gegensatz, diesen Vergleich zwischen Nichtchrist und Christ fort und beschreibt in Vers A den Nichtchristen und in Vers B den Christen. Und dann ist es gar nicht so schwer zu verstehen. Er sagt in Vers A, wenn ihr unter der Herrschaft des Fleisches lebt, also als Nichtchristen, dann müsst ihr sterben. Das ist logisch, weil das zeigt, dass ihr keine Christen seid, dass ihr ohne Jesus lebt, sonst würdet ihr nicht unter der Herrschaft des Fleisches leben. Paulus sagt, jeder, der sich vor Gott auf etwas anderes beruft als auf Jesus, der ist fleischlich. Weil er auf sein eigenes Fleisch vertraut, weil er sich immer noch um sich selbst dreht. Paulus behauptet nicht, das müssen wir auch ganz klar sehen, das Leben des Ungläubigen ist reinrassig fleischlich. Haben wir ja gesagt, er kann auch manches Gute tun. Er kann sich auch bemühen, darum anderen Freude zu machen und so weiter. Aber die Gesamtausrichtung ist selbstzentriert, stolz gegenüber Jesus, ignorant gegenüber dem Vater im Himmel. Und wir wissen, dass Gott unsere Haltung immer wichtiger ist, unser Herz immer wichtiger ist als unsere Taten. Die Taten folgen dann aus dem Herzen, aber unsere Haltung ist Gott das Allerwichtigste. So, das ist die Haltung der Nichtchristen. Und 13b beschreibt dann den Christen. Er sagt, wenn ihr aber durch den Geist lebt, wenn ihr Christen seid, das heißt, wenn ihr mit dem Heiligen Geist lebt, den Gott euch gegeben hat. Damals, als ihr zu Jesus kamt, als ihr euch bekehrt habt, da habt ihr diesen Geist empfangen. Dann werdet ihr was? Dann werdet ihr durch den Geist, nämlich der in euch ist, das hat er ja ausgiebig beschrieben, die Taten des Leibes töten und ihr werdet leben. Das heißt also, ihr werdet die Sünde, die praktische Sünde überwinden. Das ist gemeint mit die Taten des Leibes töten. Ihr werdet die praktische Sünde überwinden. Nicht immer. Ihr werdet immer wieder merken, dass ihr doch noch reinfallt. Ihr werdet merken, dass ihr perfekt erst im Himmel werden könnt. Aber ihr werdet die Sünde überwinden. Ihr werdet sie überwinden wollen. Es wird euch ein Anliegen sein. Die Sünde wird euch wehtun. Ihr werdet im Überwinden der Sünde nicht hundertprozentig erfolgreich werden. Aber es wird euch ein tiefes Herzensanliegen sein, loszukommen von der Sünde. Und immer wieder wird der Herr euch das auch zeigen, wird euch der Herr Siege über die Sünde schenken, auch wenn ihr dann immer wieder auch merkt, wie sehr ihr immer noch auf seine Vergebung angewiesen seid. Und so werdet ihr schon hier auf dieser Erde, das ist die Aussage, ein übernatürliches Leben haben. Das ist das Leben, die Taten des Leibes werdet ihr töten, so werdet ihr leben mit Jesus, in seiner Kraft, unter seiner Leitung. Und ihr werdet am Ziel das ewige Leben ererben. Und dabei ist euer Wille beteiligt. Das ist schon klar. Euer Wille, ihr müsst das wollen. Aber der Herr schenkt euch den Willen. Euer Wille ist nicht das Entscheidende. Euer Wille ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist der Heilige Geist, der in euch wirkt. Er wird euren Willen bewegen. Er wird euren Willen prägen. Er wird euren Willen verändern. Aber er wird es tun, denn ihr gehört ja zu Christus. Und ihr werdet durch den Geist, nicht durch eure Anstrengung, sondern durch den Geist, die Taten des Leibes töten. Also damit meint er hier eigentlich die Taten des Fleisches. Also die Sünde, die im Herzen entsteht, in den Gedanken entsteht und die dann durch unseren Body, durch unseren Körper wir ausüben und ausführen. Er sagt, ihr werdet Sieg über die Sünde haben bei allen Niederlagen, die sich immer dazwischendurch auch wieder reinschieben. Also, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Das ist die neue Freiheit, die Paulus beschreibt. 13a, entweder ihr lebt unter der Herrschaft des Fleisches und unter der Herrschaft der Sünde, dann werdet ihr dem Fleisch gemäß leben, hier auf dieser Erde existieren und sterben. Als Nichtchristen könnt ihr gar nicht anders. Oder? 13b, ihr lebt mit dem Geist Gottes, ihr lebt durch den Geist Gottes und dann habt ihr diese neue Freiheit und ihr werdet die Sünde überwinden und leben. Ihr werdet erfülltes Leben schon hier auf dieser Erde haben. Leben, mit dem ihr Christus dient und das ewige Leben am Ende. Trotz aller Sünde, über die ihr noch weint und derer ihr euch schämt. Aber ihr werdet leben, jetzt und in Ewigkeit. Und es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder ihr lebt unter der Herrschaft des Fleisches oder ihr lebt unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Das macht Paulus hier ganz klar. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Das ist nach dem Motto, ihr lebt unter der Herrschaft Jesu und führt trotzdem ein praktisches Leben, das total von der Sünde geprägt ist. Das ist nicht im Blick. Paulus sagt nicht, ja, ist aber bedauerlich, wenn ihr unter dem Geist lebt und der Herrschaft Christi lebt und trotzdem in der Praxis ein Leben des Todes führt. Nein, das wird der Heilige Geist nicht zulassen, wenn ihr ihn habt. Ihr werdet immer wieder in Sünde fallen, wenn ihr den Heiligen Geist habt. Das haben wir nun mehrfach gesagt, aber er wird euch unruhig machen. Er wird euer Leben umprägen. Der Heilige Geist ist doch nicht untätig. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ist, dann ist er doch nicht untätig. Dann macht er doch was. Dann wirkt er an dir und in dir und durch dich. Ein Ausleger hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, dieses Trachten nach Gottes Reich ist nicht, diese geistliche Gesinnung ist nicht eine Last, die uns von außen auferlegt wird, sondern es ist ein Anliegen, dem wir von innen her nacheifern. Und man könnte deshalb sagen, ein Christ ist durch und durch, das habe ich schon mal gesagt, in der Wolle als Christ gefärbt. Ein Christ ist in der Wolle als Christ gefärbt. Er will die Sünde loswerden, er will Jesus dienen, bei allen Schwierigkeiten, die er immer noch spürt. Und die Beziehung zu Jesus ist nicht nur so der Rahmen unseres Lebens, die Tradition unseres Lebens, die Herkunft unseres Lebens, sondern Jesus, das Leben mit Jesus ist das Bild, ist das Bild selbst. Aber ganz wichtig, liebe Gemeinde, Paulus schreibt diese Verse 12 bis 13 nicht als eine moralische Forderung, sondern er beschreibt sie als eine Tatsache. Er sagt nicht, nun strengt euch mal ein bisschen an, dass ihr mal mit dem Heiligen Geist lebt. Nun seid mal ein bisschen frommer. Sondern er sagt, schaut Leute, so ist es. Das ist die neue Freiheit, in die euch der Heilige Geist hineinführt. Klar, diese Freiheit ist manchmal verdunkelt. Klar, diese Freiheit ist manchmal menschlich gesprochen gefährdet. Aber sie ist da. Ihr seid nicht mehr Schuldner der alten hässlichen Sünde. Ihr seid der alten hässlichen Sünde nicht mehr verpflichtet. Das war mal. Aber das ist nicht mehr. Und stellen Sie sich vor, so ein Schuldner, der muss ständig seine Tilgungszahlung abdrücken. Jeden Monat, wenn der Lohn kommt, sagten wir schon. Dann kriegt er eines Tages einen Brief von der Bank. Abgezahlt. Alles abgezahlt. Nicht mehr Schuldner. Und plötzlich kann er dem Auszahlungstag seines Lohnes mit ganz anderer Freude entgegensehen, weil er jetzt nicht mehr diesen großen Betrag an den Schuldner abdrücken muss, sondern es ist vorbei mit dem Schuldner-Dasein. Und so sagt Paulus, das ist die neue Freiheit, die ihr als Christen habt. Es ist vorbei mit dem Schuldner-Dasein. Ihr gehört jetzt Jesus, ihr lebt unter der Führung seines Heiligen Geistes und ihr seid nicht mehr Schuldner dieser alten, gemeinen, elenden Sünde und Gottlosigkeit. Das ist die neue Freiheit. Das ist die eine große Veränderung. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Paulus kann hier noch nicht gewissermaßen den Füller niederlegen und ich kann hier noch nicht einfach Amen sagen. Es könnte nämlich ein Missverständnis entstehen. Und wissen Sie, welches Missverständnis das ist? Es könnte ein Missverständnis entstehen, dass das Kernstück unseres neuen Lebens, unser neues Verhalten ist. Dass das Herz unseres neuen Lebens diese neue Freiheit ist, dass wir nicht mehr der Sünde dienen und dass das das Entscheidende wäre. Paulus weiß, es gibt aber etwas, was ist noch wichtiger. Das ist noch fundamentaler, das geht noch tiefer als diese neue Freiheit. Das bestimmt unser Christsein noch viel grundsätzlicher. Es gibt noch einen tiefer gehenden Grund, deswegen in Vers 14 auch das Denn am Anfang. Es gibt noch einen tiefer gehenden Grund für die Veränderung in unserem Leben. Und das ist das Zweite. Das Erste war die neue Freiheit und das Zweite ist jetzt der neue Familienstand. Und das sind die Verse 14 bis 17. Die sind so wunderbar, die wollen wir nochmal lesen. Da sagt Paulus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen damals bei eurer Bekehrung, als ihr den Heiligen Geist bekommen habt, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst, also der Heilige Geist, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist das Zweite, der neue Familienstand, den Paulus in diesen Versen beschreibt. Das Wort kommt in allen vier Versen vor. Kindschaft, Sohnschaft, unterschiedliche Ausdrücke im Griechischen, die aber eigentlich synonym sind, die also das Gleiche im Inhalt besagen wollen. Und das ist ein exklusives Vorrecht. Paulus sagt, alle, damit ist nicht gemeint alle Menschen, sondern alle, die durch den Geist geleitet werden. Im Griechischen steht da ein Wort, das bedeutet, wie viele durch den Heiligen Geist geleitet werden. Also diejenigen, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, für die gilt, das ist ein exklusives Vorrecht. Und dann Sohnschaft in Vers 15, das sind ganz tolle Wörter, die Paulus hier verwendet. Sohnschaft, das ist das Wort für Adoption und das meint eine rechtsgültige Volladoption. Sohnschaft meint rechtsgültige Volladoption. Wofür er im römischen Recht ein sehr großes, sehr ehrenhaftes Vorbild fand. Also Söhne, wir sind Söhne Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Und Söhne, dieser Begriff taucht im Alten Testament, im Judentum schon auf für das Volk Israel. Das Volk Israel hatte Gott in eine exklusive, sehr spezielle Beziehung zu sich gezogen. Und er hatte über diesen Sohn Israel gesagt, das ist mein Eigentum, der gehört zu mir, der ist an meinem Herzen, der ist unter meinen Fittichen. Dem geht's gut. Der ist besonders geschützt. Und Paulus sagt jetzt, Gott adoptiert uns Einzelne als seine Söhne, als seine Töchter. Das ist dein neuer Familienstand, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist unfassbar. Wir werden auf übernatürliche Weise mit Gott verbunden. Und wie das geschieht, das hatte Paulus ja ausführlich in Kapitel 3 beschrieben, als er über die Rechtfertigung sprach. Das haben wir ja genauestens uns angeguckt, was das heißt. Gott spricht uns frei, Gott vergibt uns unsere Schuld, weil Jesus am Kreuz für uns starb. Er rechtfertigt uns, er spricht uns gerecht. Und wir haben Zugang dazu durch den Glauben, dass wir sagen, ja Herr, es soll für mich gelten. Ich brauche dich, Jesus, und ich danke dir, dass du es für mich am Kreuz getan hast. Und hier in Römer 8 ergänzt Paulus und sagt, du, wenn Gott dich freispricht, wenn Gott dich rechtfertigt, wenn Gott dich gerecht spricht, dann macht er dich auch persönlich zu seinem Kind. Dann bleibst du nicht mehr in Distanz. Er macht dich zu seinem Kind. Überleg doch mal, was das heißt. Das hatte Johannes schon geschrieben in Johannes 1, Vers 12 in seinem Evangelium, wie viele, da steht übrigens auch Hosei, alle die ihn aufnahmen, nämlich Jesus, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und so beschreibt es Paulus auch hier. Wie viele, alle die der Geist Gottes treibt, also alle die durch die Bekehrung von Jesus den Heiligen Geist bekommen, die sind Gottes Kinder. Und wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann gilt das für dich, dann hast du das. Und auch dabei, wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, spielt der Heilige Geist eine ganz wichtige Mittlerrolle. Das sehen wir auch hier. Er führt uns gewissermaßen in die neuen Familienverhältnisse ein. Der Heilige Geist hat dich, nachdem du Christ wurdest, in die neuen Familienverhältnisse eingeführt und er macht es bis heute. In Römer 8, Vers 1 bis 4 hatten wir gesehen, der Heilige Geist ist wie ein Bewährungshelfer, der uns hilft, mit dieser neuen Freiheit umzugehen. Und jetzt hier in Römer 8, Vers 14 bis 17 sehen wir, der Heilige Geist ist wie ein Hofmarschall bei Hofe. Der Heilige Geist ist wie ein persönlicher Mentor. Er ist wie ein hoheitlicher Coach, der dir hilft, im Hause des Herrn im Himmel, in seinem königlichen Schloss klarzukommen. Das ist der Heilige Geist. Und eigentlich passt das ja nicht, Leute. Eigentlich sind wir doch Findelkinder. Wir sind Findelkinder, die plötzlich im Königspalast leben sollen. Du bist im Grunde genommen ein Findelkind und jetzt hat Gott dich aufgenommen und macht dich zu einem Königskind. Wie soll das denn gehen? Und dafür hat er uns den Hofmarschall gegeben, den Heiligen Geist. Und er hilft uns jetzt, dass wir uns im Königshaus gewissermaßen zurechtfinden. Denn Gott hat uns nicht erst so ein bisschen sauber poliert und so ein bisschen schick gemacht und hübsch gemacht, damit wir in den Himmel besser reinpassen, damit wir besser als seine Kinder passen, sondern als Gott dich angenommen hat mit deiner ganzen Schuld und mich angenommen hat mit meiner ganzen Schuld, als wir uns bekehren durften, da hat er mitten in den Dreck unseres Lebens reingegriffen. Und da hat er uns so schmuddelig und dreckig, wie wir mit unserer Schuld sind, genommen und uns zu seinen Kindern gemacht. Und uns mit unseren ganzen schmutzigen Klamotten der Sünde hineingeholt in sein Reich. So hat er es gemacht. Eine Geschichte erzählt von einem kinderlosen König. Dieser König suchte einen Nachfolger. Er ging auf die Straßen seines Landes und fand dort einen Jungen, der erschien ihm ganz nett. Und er sagte diesem Jungen, du pass auf, lebe wie ein Königssohn, der an meinen Hof passt. Versuch das mal, trainier das mal, bemühe dich mal. Und in einem Jahr komme ich wieder. Und wenn du das lange genug geübt hast, dann nehme ich dich auf in meinen Palast. Und dann wirst du mein Kind und mein Erbe. Aber wir können uns das vorstellen, der Plan hat nicht funktioniert. Die Gewohnheit des Jungen war einfach zu stark. Die Umwelt des Jungen war einfach zu stark, die ihn weggezogen hat, die ihn die Schmuddeligkeit immer wieder reingezogen hat. Und als der König kam und sich den Jungen ansah nach einem Jahr, da war er tief enttäuscht und hat gesagt, hat sich ja nichts geändert. Aber er gab nicht auf, er hat gesagt, pass auf, wir machen es jetzt anders. Ich nehme dich jetzt gleich mit. Ich adoptiere dich heute. Ich sag meinen Hofjuristen Bescheid, die machen die Urkunde fertig. Ich adoptiere dich jetzt, wenn du willst. Und dann nehme ich dich mit an den Hof und von heute an wirst du dann lernen, am Hof in meiner Familie zu leben. Ich stelle dir einen Hofmarschall an die Seite, so einen Berater, und der wird dir bei den Einzelheiten helfen und dich immer an die nötigen Dinge erinnern. Und dann wird es besser werden. Kommst du mit? Und er reichte dem Jungen die Hand. Und der Junge schlug dankbar ein und er vertraute dem König. Und dann bekam er diesen liebevollen Hofmarschall an die Seite gestellt und dann wurde er ein richtig guter Thronfolger. Und so macht es Gott mit uns, wenn er uns als seine Kinder annimmt. Eigentlich passen wir nicht zu ihm, aber er nimmt uns an die Hand und er sagt, komm mit, komm rein in mein Reich. Wage es, mein Kind zu werden. Ich hab dich lieb. Gott nimmt uns an die Hand und durch den Glauben schlagen wir ein. Und dann nimmt Gott uns nicht mal erstmal auf Bewährung, so nach dem Motto, will ja mal sehen, ob das mit dir klappt im Reich Gottes, sondern er nimmt uns und er nimmt uns mit. Und dann stellt er uns den liebevollsten Hofmarschall, den es gibt, nämlich den Heiligen Geist, an die Seite und er unterrichtet uns und prägt uns und lehrt uns, als Gottes Kinder zu leben, die wir sind, weil wir zu Jesus gehören. Und das meint Paulus hier. Das ist dieser neue Familienstand. Und der Heilige Geist hilft uns, uns in diesem neuen Familienstand als Königskinder zurechtzufinden. Und wie er das macht, das wollen wir zum Schluss noch sehen, das beschreibt Paulus hier. Der Heilige Geist leitet uns, sagt er in Vers 14. Die Kinder Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Das heißt, er prägt unsere Wahrnehmung, er überzeugt uns, er verändert unser Denken. Er arbeitet an unserem Herzen und an unserem Verstand und an unseren Gefühlen. Und wozu der Heilige Geist uns leitet und anleitet, das sagt Paulus dann in den Versen 15 und 16. In Vers 15 zunächst, also 2a, wenn Sie so wollen, er schenkt uns ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Vater. Der Heilige Geist schenkt uns ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Vater. Das ist Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Oder man kann auch übersetzen, wie es in einigen Übersetzungen heißt, Abba, lieber Vater. Wörtlich steht da Abba, Vater. Aber gemeint ist das Abba, lieber Vater. Also das ist das eine, der Heilige Geist schenkt uns ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Vater. Hast du dieses persönliche Vertrauensverhältnis zum Vater? Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das. Der Heilige Geist nimmt ja Wohnung in uns. Gott ist bei uns auf eine geheimnisvolle Weise. Und der Heilige Geist gibt uns, wenn er zu uns kommt, den Geist der Sohnschaft. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was das heißt. Das ist der Geist, der wie ein Kind dem Vater vertraut. Wenn der Heilige Geist bei dir ist, dann gibt er dir den Geist der Sohnschaft. Dann macht er dir bewusst, dass du Gottes Kind bist. Dann schenkt er dir Vertrauen zum Vater. Dann schenkt er dir Zuneigung zum Vater. Dann schenkt er dir Liebe zum Vater. Dann schenkt er dir Dankbarkeit für den Vater. Kennst du das? Und der Begriff für Sohnschaft, das steht im Griechischen hyotesia, das bedeutet Adoption. Den Geist der echten Volladoption. Und Paulus kann dabei, wie gesagt, auf das ausgeprägte römische Adoptionsrecht abheben, das da bei ihm sicherlich im Hintergrund stand. Da wird das Kind durch einen souveränen Akt der Eltern an Kindesstatt aufgenommen, obwohl es von Geburt an nicht dazugehört. Das meint Adoption. Ein Kind wird mit allen vollgültigen Rechten aufgenommen, obwohl es von Geburt an nicht dazugehört. Und das macht Gott mit uns. Wir erhalten alle Rechte, alle Privilegien. Wir werden Himmelsbürger. Er nimmt uns an Kindesstatt an, obwohl wir eigentlich nicht zu Gott passen. Das ist dir passiert, als du Kind Gottes wurdest. Als er dich freigesprochen hat von deinen Sünden, weil du dich an seinen Retter Jesus geklammert hast. Und ihr Lieben, Paulus betont das hier so schön. Wir bekommen nicht nur die rechtliche Stellung von Kindern. Das ist so der Schwerpunkt auch in Johannes 1, Vers 12. Er gab uns die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Sondern wir bekommen auch den Geist von Kindern. Und dieser Geist der Sohnschaft, der zeigt sich in diesem Ruf, aber lieber Vater. Da steht eigentlich, wir schreien, aber lieber Vater. Da steht im Griechischen Kratzein. Kratzein heißt schreien oder rufen. Das ist unser Krächzen. Das ist natürlich etymologisch nicht miteinander verbunden. Aber das kann man sich gut merken. Der schreit, lieber Vater. Das meint Paulus hier. Und aber, das ist eine griechische Umschrift eines aramäischen Begriffs. Und das ist eine ganz vertraute Anrede. Aber ist also nicht in erster Linie der Titel einer verflossenen Popgruppe, sondern Abba bedeutet auf Aramäisch Vater, Papa, Vati, das heißt es. Also es ist quasi eine Koseform, es ist eine ganz vertraute Anrede. Und Jesus nimmt dann das Griechische nochmal auf und Paulus sagt Pater, aber eigentlich Papa. Abba ist Papa. Und diese Anrede ist nur möglich, wenn ein enges, persönliches Vertrauensverhältnis besteht. Und genau das meint Paulus hier. Der Heilige Geist lehrt uns, Gott Papa anzureden. Und diese Anrede stammt von dem Herrn Jesus selbst. Wissen Sie, wo er die benutzt hat? Im Garten Gethsemane, als es eng wurde, als sozusagen die aller innigste Gemeinschaft mit dem Vater nötig war. Da hat der Herr Jesus gebetet im Garten Gethsemane in Markus 14, Vers 36. Aber mein Vater, alles ist dir möglich. In der Stunde, wo er am tiefsten auch emotional betroffen war, hat er gesagt, aber mein Papa, alles ist dir möglich. Bitte hilf mir. Und im Vater unser macht der Herr Jesus deutlich, dass auch wir, wenn wir Gottes Kinder sind, ihn so anreden dürfen. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt, der Heilige Geist lehrt dich, den Vater im Himmel mit Abba anzurufen. Und Luther hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, es ist nur ein kleines Wort, aber und doch stecken in diesem kleinen Wort alle Dinge drin. Eigentlich redet es nicht der Mund, sondern das Wort ist so kurz. Das ist die Zuneigung des Herzens, die sich darin ausdrückt. Obgleich ich bedrängt bin mit Angst und Furcht und Schrecken von allen Seiten und obgleich ich manchmal denke, Gott hätte mich sogar verlassen. Doch Gott, ich bin dein Kind und du bist mein Vater um Christi willen. Ich bin geliebt wegen deines Geliebten. Und deswegen sagt Luther, ist dieses kleine Wörtchen Vater ergriffen im Herzen, viel größer und es übersteigt alles an Wortgewalt, was die größten Redner der Geschichte, sei es Demosthenes oder Cicero oder welche wortgewaltigen Redner auch immer gibt, jemals gesprochen haben. Dieses Wörtchen aber ist größer und mehr und ergreifender und wortgewaltiger letztlich, als die größten Rhetoriker der Geschichte jemals reden konnten, sagt Luther. Und das darfst du zum Vater im Himmel sagen. Aber, lieber Vater, es gibt nichts Größeres, sagt Luther damit, als so von Herzen Gott anzurufen. Und das bewirkt der Heilige Geist im Herzen. Er schenkt uns dieses persönliche Vertrauensverhältnis. Hast du das? Kennst du das? Und ein Kennzeichen dieses Vertrauensverhältnisses ist, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Natürlich haben wir manchmal noch Angst. Das hat der Herr Jesus auch gesagt. Aber Paulus sagt das ja hier am Anfang von Vers 15. Er sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst. Das heißt, früher habt ihr euch gefürchtet. Und ihr hattet euch Grund, euch zu fürchten, als ihr Knechte der Sünde wart. Warum? Weil die Sünde zum Tode führt. Und wer unter der Knechtschaft der Sünde lebt, hat allen Grund, Angst zu haben. Weil er bedroht ist vom Gericht Gottes, weil er bedroht ist vom Tod, weil er keine Zukunftsperspektive hat. Und die Menschen, die an Gott nicht glauben, die verdrängen das natürlich mit dem Gericht. Aber trotzdem steckt ihnen diese Furcht irgendwie in den Knochen. Sie können das noch so sehr übertönen, sie können das noch so sehr verdrängen, aber irgendwie steckt ihnen diese Furcht vor der letzten Konsequenz und diese Furcht vor dem Tod in den Knochen. Und Paulus sagt, das ist für euch Geschichte. Ihr müsst euch nicht mehr fürchten, denn der Geist der Kindschaft vertreibt den Geist der Furcht. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 wird deutlich gesagt, Jesus hat durch seinen Tod dem Tod die Macht genommen und dem die Macht genommen, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und Jesus hat die erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Und genau das sagt Paulus hier auch, er sagt, aber das ist Vergangenheit. Du warst Knecht des Todes, du warst Knecht der Furcht, aber das ist jetzt vorbei, denn jetzt darfst du aber sagen, zu dem, der alle Schlüssel deines Lebens in der Hand hält. Jetzt darfst du den mit der Koseform Papa anreden, der das letzte Wort spricht über dein Leben und es kann dir nichts mehr passieren. Und die Furcht, diese tiefe existenzielle Furcht ist Vergangenheit. Was für eine massive Veränderung, liebe Leute, die ihr zu Jesus gehört, hat der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Er schenkt uns ein persönliches, ein kindliches Vertrauensverhältnis zum Vater. Und dann sagt Paulus im nächsten Vers, er macht noch mehr. Er schenkt uns nicht nur dieses persönliche Vertrauensverhältnis, sondern B, er schafft Gewissheit über dieses persönliche Vertrauensverhältnis. Also er gibt es dir nicht nur, sondern er macht dich darüber auch noch gewiss. Er bekräftigt das dir. Und das ist Vers 16. Da sagt Paulus, der Geist selbst, also der Heilige Geist, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist oder gibt Zeugnis unserem Geist. Das gehört beides zusammen. Erst gibt Gottes Geist Zeugnis für unseren Geist und dann können wir das mit unserem Geist ganz bewusst, ganz entschieden mitvollziehen und mitsprechen. Nicht worüber, worin bekräftigt er uns, worin bestärkt er uns, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, nicht nur, dass wir uns als Gottes Kinder fühlen oder dass wir uns einbilden, möglicherweise mal Gottes Kinder werden zu können, sondern dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Er gibt uns diese Gewissheit. Gestern habe ich eine alte Dame besuchen können, über 80 Jahre alt. An manchen Stellen schon ein bisschen verwirrt. Und diese Dame hat sich im hohen Alter, obwohl sie ein Leben lang ohne Jesus gelebt hat, bekehren dürfen. Es ist ihr klar geworden, dass sie Jesus braucht und dass Jesus wirklich lebt. Und es war eine solche Freude, das mitzuerleben. Und als wir sie dann gestern besucht haben, konnte ich mit ihr beten und ich habe dem Herrn dafür gedankt, dass er uns treu ist und dass er uns beschützt und dass er unsere Sünde uns vergeben hat und dass wir jetzt nie mehr ohne ihn leben müssen und unter seinem Schutz und in seiner Nähe leben. Und als ich fertig war, hat sie gar nicht erst abgewartet, bis mein Amen verheilt war, sondern sie hat gleich gesagt, und das ist so, so aus vollster Überzeugung, und das ist so, hat sie gesagt in ihrem netten fränkischen Dialekt. Und genau das ist das, was der Heilige Geist bewirkt, und das ist so. Dass du mit Gewissheit sagen kannst, Gottes Geist gibt Zeugnis deinem Geist. Und das ist so. Und das ist so. Und wie Gottes Geist das macht, sagt Paulus hier nicht. Aber an anderer Stelle sagt die Bibel, wie Gottes Geist uns Gewissheit schenkt. Und wissen Sie, was das Lieblingsinstrument des Heiligen Geistes ist? Die Bibel natürlich. Das Lieblingsinstrument des Heiligen Geistes ist die Bibel. Das schreibt Paulus an vielen anderen Stellen. Die Bibel, die von diesem Heiligen Geist inspiriert und gegeben worden ist. Und der Heilige Geist lässt uns die Verheißung, die Gott uns hier in der Bibel gibt, verstehen und glauben. Und so vergewissert er uns. Und deswegen, wenn Menschen in die Seelsorge kommen und Not haben im Hinblick auf ihre Heilsgewissheit, ob sie sich wirklich darauf verlassen können, was kann ich ihnen dann sagen? Dann sage ich Ihnen nicht, ja, überlegen Sie doch mal, wann Sie sich zum letzten Mal Gott ganz nah gefühlt haben. Das könnte ja auch eine Täuschung gewesen sein. Sondern sage ich Ihnen, schauen Sie, was der Herr uns hier verspricht. Er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Und dann bete ich innerlich dafür, dass der Heilige Geist dieses, sein Lieblingsinstrument, benutzt, um die Menschen die am Wackeln sind im Hinblick auf ihre persönlichen Emotionen, zu vergewissern, dass sie diesem Wort wirklich vertrauen können. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Er prägt uns sein Wort ein. Er lässt uns seinem Wort glauben. Er lässt uns sein Wort verstehen. Und dann dürfen wir sagen, und das ist so. Und das ist so. Und dadurch schenkt der Heilige Geist dann auch Frieden im Herzen, dass wir es wirklich glauben können, dass wir auch wieder ruhig schlafen können, dass wir auch getrost sein können. Aber emotional, dieses, was wir manchmal für Frieden im Herzen halten, das kann immer mal wieder verunsichert werden. Es kann mal sein, dass jemand dann eine Zeit lang Ruhe hat und irgendwann knieselt es dann wieder im Herzen. Und was kann man dann sagen? Dann kann man ihn immer wieder zur Verheißung des Wortes Gottes zurückführen. Da muss man nicht sagen, du überleg doch mal, was das für ein schönes Gefühl war, als du Frieden im Herzen hattest. Sondern dann führen wir ihn hierher zurück und sagen, nimm es für dich, der Herr hat es dir gegeben. Du kannst dich auf seine Zusage verlassen. Und das will der Heilige Geist dann bewirken, dass wir dieses Wort verstehen, dass wir diesem Wort vertrauen können. Und so gibt Gottes Geist Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er zieht uns nicht emotional irgendwie über den Tisch. Er manipuliert uns nicht. Er wiegt uns nicht in irgendeine spezielle spirituelle Stimmungslage, sondern er gibt Zeugnis unserem Geist. Er lässt es uns verstehen und dann können wir es ganz bewusst mitsprechen. Ja, so ist es und es ist wahr. Und das wirkt der Heilige Geist. Und das Ergebnis zeigt sich dann in diesem erleichterten Stoßseufzer von 1. Johannes 3, Vers 2. Und da dürfen wir immer wieder hinkommen, wo Johannes schreibt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wie geht's weiter? Und wir sind es auch. Und so ist es. Und das ist so. Und wir sind es auch. Das macht der Heilige Geist. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und letztlich ist dieser Abba-Ausruf, dass ich es wage, den Vater im Himmel, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, als Papa anzurufen, bei allem Respekt, ist der Abba-Ausruf der Ausdruck dieser Gewissheit. Ja, es ist wahr. Ich vertraue dir. Und wir haben gesehen, der Heilige Geist, dieser himmlische Hofmarschall, der tut alles, damit wir uns in diesem neuen Familienstand bei Hofe zurechtfinden und einleben. Er schenkt uns ein persönliches, kindliches Vertrauensverhältnis zum Vater, das war Vers 15, und er schafft uns Gewissheit über dieses persönliche Vertrauensverhältnis immer wieder, das ist Vers 16. Und schließlich, und das können wir jetzt nur noch kurz andeuten, garantiert er uns, und das ist Vers 17, das ist C, die ewige Gültigkeit dieses Vertrauensverhältnisses. Darüber werden wir bei Vers 17, verspreche ich schon, so Gott will, werden wir nächsten Sonntag wieder ansetzen. Aber ich will es hier wenigstens nochmal sagen. Er garantiert uns die ewige Gültigkeit dieses Vertrauensverhältnisses. Denn der Heilige Geist sagt uns nicht nur, gibt nicht nur Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sondern wie geht's weiter, Vers 17? Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus. Er garantiert uns die ewige Gültigkeit dieses Vertrauensverhältnisses. Ja, schon manches Kind eines menschlichen Vaters, einer menschlichen Mutter wurde enterbt. Und dann war es vorbei mit der Herrlichkeit. Dann war es vorbei mit dem Vermögen. Dann war es vorbei mit der Sicherheit. Und Paulus sagt, bei unserem Herrn ist das unmöglich. Du bist sein Kind. Du darfst dessen gewiss sein, dass du sein Kind bist und er garantiert dir die ewige Gültigkeit dieser Kindschaft. Er wird dir dieses Erbe nicht mehr wegnehmen. Denn wenn du Kind bist, Vers 17, dann bist du auch Erbe. Und so kommen wir zum Schluss an diesem Erntedanktag, wo wir in Gottes Wort gesehen haben, welche Veränderungen der Herr im Leben seiner Kinder schenkt. Und bei allem, wofür wir dem Herrn heute danken wollen, und es wurden ja schon mehrere Gründe und Anlässe aufgezählt, der wichtigste Dank und der größte Dank gebührt dem Herrn dafür, dass du Gottes Kind sein darfst. Es gibt nichts Größeres, wofür du ihm danken könntest. Und das ist die Frage, kannst du das so beten? Kannst du so beten? Aber, lieber Vater, ich danke dir für so unendlich viele Gaben, die du mir geschenkt hast, auch im vergangenen Jahr. Aber lieber Herr, am meisten will ich dir dafür danken, dass ich dein Kind sein darf. Am meisten will ich dir dafür danken, dass ich in diesem Vertrauensverhältnis zu dir stehen darf. Am meisten will ich dir dafür danken, dass du mein Abba bist. Und dass du mir den Heiligen Geist geschenkt hast und dass der mich als dein Hofmarschall im Hause des Herrn leben lehrt. Herr, das ist das, wofür ich dir am allermeisten danken will. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird das dein größter Dank sein. Und wenn du ihm dafür noch nicht danken kannst, wenn du ihm nicht von Herzen dafür danken kannst, dem Heiligen Gott, dass du sein Kind bist, dann wird aller sonstiger Dank, so gut er auch gemeint sein mag, schal bleiben, blass bleiben, traurig bleiben, ein Höflichkeitsdank bleiben, ein vielleicht gut gemeinter Höflichkeitsdank bleiben, wenn du ihm nicht dafür danken kannst, dass du sein Kind bist. Und wenn das bei einem oder einer hier der Fall sein soll, dann möchte ich Sie bitten, lassen Sie doch diese Verse, in denen Paulus diese große Veränderung beschreibt, die Gott denen schenkt, die seine Kinder werden, eine ganz persönliche Einladung sein. Hören Sie doch, wie Gott Sie in diesen Versen ruft und sagt, komm nach Hause, komm endlich nach Hause. Ich will, dass du mein Kind wirst. Du bist mein Geschöpf, aber du sollst mein Kind werden. Komm. Und deswegen hat der Herr Jesus ja auch Gott porträtiert im Gleichnis vom verlorenen Sohn als den rufenden Vater, der da steht mit geöffneten Armen und sagt, komm doch, ich will dich adoptieren. Vertrau mir doch. Und wenn du es wagst, nach Hause zu flüchten, dann geh durch diese eine einzige Tür, die Gott dir ins Vaterhaus geöffnet hat. Und diese eine einzige Tür ist Jesus. Und der Herr Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Und bitte ihn drum, bitte den Herrn Jesus konkret drum und sage, Herr Jesus Christus, ich will nach Hause. Ich gebe zu, dass ich mein Leben verwirkt habe. Ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin vor dem Heiligen Gott. Ich gebe zu, dass wenn es nach mir ginge und auf mich ankäme, ich keine Chance hätte, jemals gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Aber ich danke dir, dass du die Strafe für meine Schuld getragen hast am Kreuz von Golgatha. Und ich bitte dich, Jesus, lass es für mich persönlich gelten. Nimm mich an. Lass mich durch diese Tür. Ich komme zu dir. Und wenn du so kommst, dann trittst du ein ins Haus des Vaters. Und dann wirst du sehen, er nimmt dich in die Arme und er sagt, und jetzt bist du mein Kind. Und dann hast du den Heiligen Geist, dann hast du den Geist dieser Sohnschaft. Und dann darfst du zu deinem Schöpfer, dem du in aller Ehrfurcht dein Leben lang und in der Ewigkeit noch Loblieder singen wirst, in aller Ehrfurcht und Demut, darfst du diesen deinen Schöpfer zugleich anreden und anrufen als deinen Abba. Und du bekommst von Stund an Wohnrecht im himmlischen Palast und Heimrecht in der göttlichen Familie. Herr Jesus, danke, dass das wahr ist, dass du die Tür bist. Und danke, dass wir Kinder des Vaters im Himmel werden dürfen, Herr. Und dass das nicht einfach nur ein schöner Vergleich ist, den Paulus uns hier in Römer 8 zeigt, sondern dass es die Wahrheit ist. Ach, Herr Jesus, erbarme dich über uns. Wir brauchen dich so sehr. Und gib dem, der noch nicht zu Hause ist, den Mut, dass er kommt und auch Gottes Kind wird. Jetzt und für alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.